Radio 1.
Jetzt geht es hier um deutsche Geschichte. Genau 50 Jahre ist es her, seit der Strafprozess gegen Andreas Baader, Ulrike Meinhof, Gudrun Enslin und Jan-Karl Raspe, die Anführer der Rote Armee-Fraktion, begonnen hat. Ihnen wurde der Mord in 4 Fällen und versuchter Mord in 54 Fällen vorgeworfen. Über diesen Stammheim-Prozess gibt es bereits doch einige Bücher und Filme, aber wie ging es eigentlich hinter den Gefängnismauern zu? Wie verbrachten die RAF-Leute dort ihre letzten Jahre? Das ist noch nicht so oft erzählt worden, beziehungsweise eigentlich noch gar nicht erzählt worden. Und davon erzählt das Dokudrama Stammheim, Zeit des Terrors, das heute Abend, und zwar in ziemlich genau einer Dreiviertelstunde in der ARD läuft, aber es ist auch in der Mediathek zu sehen seit vergangenen Donnerstag. Also man kann es auch in Ruhe gucken und uns weiter zuhören. Also heute Abend, 20.15 Uhr, läuft dieses Dokudrama analog im linearen Fernsehen. Inside Stammheim sozusagen, und zwar aus einer anderen Perspektive, aus der Perspektive unter anderem des Vollzugsbeamten Horst Bubeck. Und der wird gespielt von einem unglaublich tollen und facettenreichen Schauspieler, an dem wir auch schon des Öfteren gebaggert haben. Heute hat es endlich geklappt. Er ist da. Herzlich willkommen, Moritz Fürmann. Hallo. Hallo, Moritz. Schön, dass du da bist, weil du bist ja nicht in Berlin zu Hause, du lebst ja in Düsseldorf, oder?
Genau, ich bin heute extra zu euch ins Bikini nach Berlin gekommen.
Wirklich?
Um das Warm-up zu diesem schönen Fernsehabend oder intensiven Fernsehabend zu gestalten, genau.
Ja, das ist toll. Also schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Also die Geschichte spielt vor 50 Jahren, ich habe es gerade erzählt, da begann der Stammheim-Prozess. Du warst da noch nicht mal geboren. Wann hat dich dieses Thema RAF oder ist es überhaupt, hat es irgendwann mal eine Rolle gespielt? Also so als, also ich meine jetzt nicht, ich werde Mitglied dieser Vereinigung, sondern eher so interessant?
Na, es hat mich, glaube ich, das erste Mal bewusst ergriffen mit dem Vorfall in Bad Kleinen. Das habe ich das erste Mal so richtig mitgeschnitten, was da passiert ist und mich damit beschäftigt, wer das so ist und woher das alles so stammt. Und dann auch immer in den Postfilialen, wo man diese Fahndungsplakate gesehen hat. Und dann habe ich mit meinen Eltern darüber gesprochen, die dann wirklich von dieser bleiernen Zeit und dieser Angst und diesem Ungewissen, was auch in der Gesellschaft geherrscht hat, und dann den Rasterfahndungen. Also es war ja ganz viel Unwägbares damals los offensichtlich. Und das hat meine Eltern sehr beschäftigt. Und auch jetzt in der Vorbereitung zu diesem Film bin ich da immer wieder drauf gestoßen, dass ja dieses, man weiß vieles gar nicht so genau, was ist wirklich passiert. Und das hat ja auch viel zu dieser Legendenbildung beigetragen. Und deshalb bin ich wirklich gespannt, wie jetzt dieser Film, der ja auf Protokollen basiert, die Stefan Aust und Niki Steiner zusammengetragen haben und die sich da gar nichts ausgedacht haben in dem Sinne, sondern die einfach versucht haben, möglichst nah an dem, was hinter diesen Gefängnismauern passiert ist, zu erzählen. Und da bin ich jetzt gespannt, wie ja so ein bisschen diese Entmystifizierung dieser, ja, zeitweise waren sie ja wie Cowboys oder wie so Revolverhelden und ganz verbrämte Wahrnehmungen in der Gesellschaft, wie sich das jetzt irgendwie äußert. Da bin ich sehr gespannt.
Ich finde das total interessant, was du sagst, genau, also diese Legendenbildung und diese Projektionsfläche, also einerseits so Widerstand gegen eben diese Mystifizierung, ne? Widerstand gegen die Staatsgewalt und wir sind für die bessere Idee und so weiter, und das aber mit Mitteln umgesetzt, die absolut überhaupt nicht irgendwie diskutabel sind. Ne?
Nein, also es
mit
war Gewalt. Damals ja auch wirklich an der Zeit, eine bessere Idee zu entwickeln.
Ja, also na, wenn absolut,
man
genau.
Noch sich daran erinnert, wie dieser ganze Nazi-Mief noch in den ganzen Positionen durch die Gesellschaft durchbesetzt war, das ist dann nur wirklich sehr schräg abgebogen. Und es gibt die Sequenz in diesem Film heute Abend, wo die Opfer und die Anschläge mal so aufgezählt werden. Und spätestens an der Stelle im Drehbuch ist mir wirklich ganz anders geworden.
Ja.
Und ja, das beschäftigt einen dann auch sehr, mit wem man es da zu tun hatte.
Ja, ja, absolut. Also es gibt auch parallel, also nicht parallel, sondern es gibt auch ergänzend dazu eine Dokumentation, die mich genau die andere Perspektive, mich die unbekannten Opfer erzählt. Ja, also es gibt so einen Dokumentarfilm, den man auch in der Mediathek sehen kann.
Der kommt halt im Anschluss im Schatten der Mörder.
Im Schatten der Mörder, genau.
Und man kennt ja so diese berühmten oder prominenten Opfer, Herrhausen, genau. Oder Buback, und da wird die Geschichte auch von einfach Polizeibeamten oder Personenschützern erzählt und deren Angehörigen, für die dieses lebenslang wirklich lebenslang bedeutet hat. Das hat der Journalist, der diesen Film gemacht hat, hat das in der Pressekonferenz so eindrücklich beschrieben, wie er gesagt hat, die Terroristen, für manche von denen hat das so 12 oder 15 Jahre gedauert. Für uns hat lebenslänglich bedeutet. Und das hat mich schon sehr gepackt und auf den Film bin ich auch wahnsinnig gespannt.
Ja, also man kann die wirklich so komplementär quasi sehen, also weil das ergänzend ist. Dann gucken wir mal hinter die Gefängnismauern. Also wir sind in diesem Film im Gefängnistrakt, siebte Etage von Stammheim und im benachbarten Gerichtssaal, kommen also diesem Geschehen hinter den Gefängnismauern ganz nah und damit auch deiner Figur, Horst Bubeck, der als Vollzugsbeamter den RAF-Häftlingen wiederum sehr nah kam. Er hat auch selber darüber geschrieben, er war dann später auch Journalist. Wer ist dieser Horst Bubeck? Also den Namen hatte ich auch schon mal gehört, nicht zu verwechseln mit Buback. Ja, also mit dem, der auch Opfer der RAF wurde. Wer ist Horst Bubeck? Also wusstest du über ihn oder wer ist das? Beschreib ihn mal und wer ist denn eine Figur?
Als Niki Stein mir das Angebot unterbreitet hat, zum Casting zu kommen für Bubeck, habe ich mich erstmal damit beschäftigt und hat mit einem Journalist, mit Kurt Oesterle, hat er ein Buch gemacht über diese Zeit. Das hat ihn sein Leben lang nicht mehr losgelassen. Natürlich, und er war eigentlich der stellvertretende Gefängnisvollzugschef dort. Und man hat ihn aufgrund seiner Persönlichkeit ausgewählt. Und er war ein sehr bedachter Mann und hat sich dann auch in Ossendorf, wo, glaube ich, Ulrike Meinhof vorher war, informiert, wie mit den Gefangenen am besten umzugehen ist, welche Eigenheiten sie haben, um dann möglichst deeskalierend auf sie einzuwirken, und hat dann auch die eigentlich verpflichtende Dienstmütze nicht getragen, um kein Hoheitszeichen des Staates noch vor den Gefangenen auszustellen, und hat immer einen gewissen Abstand gehalten, ist immer höflich, hat immer Herr Bader, Frau Meinhof, war auch Schwabe. Ich habe zum ersten Mal oder zum zweiten Mal in der Sprache meines Vaters gedreht. Das war sehr besonders, weil der Vater auch durchaus Anmerkungen hatte zur Aussprache. Aber er hat mir dann ganz stolz, wir haben letzte Woche eine Preview gesehen, hatte mir ganz stolz auf die Schulter geklopft und gesagt, hast du gut gemacht. Und und er hat sich darum bemüht, dieser Propaganda, die ja durchaus dann, kann man das glaube ich nennen, oder den Vorwürfen, die Gefangenen werden hier gefoltert, um dem möglichst keinen Vorschub zu leisten. Also er ist sehr bedacht und sehr vorsichtig gewesen und wurde von den Gefangenen oder den Inhaftierten also täglich nur noch als Arschloch beschimpft.
Ja.
Also und das muss ich mir auch, also auch ich als Kollege, von den Kollegen nur als Arschloch angesprochen zu werden, auch manchmal so gaggig morgens in der Maske so, morgen Arschloch, das macht dann schon was mit einem. Also das ist ganz komisch. Also wenn man sich zu lange mit schlechten Dingen beschäftigt, dann kriechen die einem so in die Klamotten.
Ja.
Und er ist dann immer in den Hof gerannt und hat Kette geraucht. Also er war, hat das irgendwie kompensiert, weil es fällt dann auch irgendwann der Spruch, gestern der Bubeck, morgen der Bubeck.
Bubeck, genau.
Wir wissen, wo deine Frau einkaufen geht. Also man wusste auch damals nicht so genau, wie groß ist das Unterstützernetzwerk.
Ja.
Also mit was für einem Druck dieser Mann, der da wirklich vor unseren Augen zwischen die Stühle rutscht, also um den einerseits dem Rechtsstaat, der was gerade leisten muss, was er noch nicht geübt hat, also so ein Prozess, der ist ja beispiellos gewesen, und dann andererseits diesen Beschimpfungen und den Terroristen irgendwie gegenüber zu sein, der wird da regelrecht zermahlen.
Ja.
Und das war echt spannend, als Figur sowas darzustellen.
Das kann ich mir vorstellen, weil das ja wirklich ambivalent ist, ne? Also du hast es gerade sehr schön beschrieben. Er verkörpert natürlich die Staatsmacht in dem Moment, begegnet aber diesen Verbrechern, ja, also den Angeklagten mit Empathie, also mit nicht Sympathie, sondern mit Empathie hat man das Gefühl, er ist so, er guckt auch zweimal hin und so und reagiert auf sie. Und so ist das, was man anständig nennt, aber dass dahinter Kalkül steckt, ne? Also dass er sagt, er muss das machen, um einfach, das ist natürlich total interessant. Jetzt kommen wir mal zu diesen Figuren, wie er die auch wahrnimmt, ne? Also die ja keine Figuren sind, das sind Enslin und Bader und Meinhof und so. Und der andere, wie hieß er, Jan Raspe, genau. Und da, das ist eben interessant, wenn man das so noch nicht gesehen hat, die Gruppendynamik, wie haben die eigentlich miteinander, Wie haben die sich auch belauert? Was war da eigentlich zwischen denen los? Also wenn du jetzt, ich meine, du spielst die Figur, Bubek kriegt das mit und so. Und was wusstest du oder was wusste er? Was kann man eigentlich überhaupt sich vorstellen, wie dieses Verhältnis dieser Leute zueinander war? Also wie diese Gruppendynamik funktioniert hat. Das war ja irgendwie keine eingeschworene Gemeinschaft.
Ja, das hat mich überrascht auch. Aber es gibt relativ kurz nach der Todesnacht in Stammheim im 77 wird ja dieser Untersuchungsausschuss eingesetzt. Mhm. Und es war ein Drehtag aus der Hölle, um ehrlich zu sein, weil wir diesen Untersuchungsausschuss im Landtag in Stuttgart gedreht haben, an einem Tag. Und ich hatte 17 Seiten Text, alle Aussagen, die sehen wir im Film, immer so ganz kurz hintereinander geschnitten. Da wirkt es gar nicht so, aber ich habe einen Tag lang nur geredet und Hans-Jochen Wagner als Ausschussvorsitzender hat mich gegrillt. Und das, da merkt man auch, da gibt's Originalaufnahmen,
ja,
die wir über Stefan Aust auch, der ja im Drehbuch mitgeschrieben hat, bekommen haben. Und das war schon spannend, wie dieser Horst Bubeck sich in seinen Aussagen über das Verhältnis der Gefangenen untereinander und wann welcher Plattenspieler entzogen worden ist, wann da die Waffe hätte eingeschmuggelt werden. Also plötzlich wird der ganz unsicher und man guckt dem Mann zu, wie er selber nicht mehr genau weiß, wie es eigentlich gewesen ist und ob er was Widersprüchliches getan hat. Mhm. Und da schildert er eben über den ganz stark den Verfall von Ulrike Meinhof, wie die gemobbt worden ist,
genau,
von Bader, hauptsächlich von Enslin auch. Und das ist also wirklich brutal. Und er hat sie ja gefunden, als sie sich erhängt hatte. Und ich glaube, dass das auch wirklich nachdrücklich so einen Eindruck bei ihm hinterlassen hat.
Ja.
Also da hatte er schon große, doch auch Empathie mit dieser Frau, merkt man ihm beim Zuhören.
Ne? Ja, genau. Was wirklich an dem Film auch beeindruckend ist, wie es montiert ist. Ne? Also diese Spielszenen, es wird als Doku-Drama, aber für mich ist es ein Spielfilm, also in allererster Linie, weil Doku-Drama impliziert immer so, es sind hauptsächlich Dokumentarszenen, die noch irgendwie so mit Reenactment, aber das ist es ja nicht.
Genau, es wird so ein bisschen weiterentwickelt.
Genau, es weiterentwickelt. Und also wie das mit den Originalaufnahmen auch aus dem Prozess und so weiter, also wie es optisch auch aufgelöst wird, sodass man das Gefühl hat, man ist wirklich in ein und demselben Raum. Also es ist mit diese Originalverhandler und eben die Schauspieler und Schauspielerinnen und so weiter. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Ihr habt tatsächlich in Stammheim gedreht, wo man denkt, oh Gott, das ist doch irgendwie, das muss ja irgendwie zusätzlich auch nochmal eine unfassbare Intensität haben. Also diese Gemäuer, habt ihr wirklich auch in diesem Traktor gedreht? Also war das das Original, also da, wo die auch saßen?
Genau, wir sind jeden Morgen, kamen wir sehr früh immer an, wurden dann um unsere Handys und Personalausweise erleichtert und sind dann mit 30 Mann geschlossen durch mehrere Schließtüren da hochgeschleust worden, vorbei an, also gerade in Betrieb noch, also das ist ja ein Gefängnis, da wurde parallel dieser Reichsbürgerprozess letztes Jahr angefangen und verhandelt. Das ist also immer noch einfach ein Untersuchungsgefängnis und da sind dann Straftäter, und an denen man vorbeiläuft, die dann auch im Hof aus diesen Fenstern schreien, also wie man sich das irgendwie vorgestellt hat, aber dann doch nicht.
Ja.
Dann gibt's welche, die füttern da Tauben an den Gitterstäben. Alle haben irgendwie die Fenster verhängt. Das ist ja auch so ganz schräg gebaut, damit die von Fenster zu Fenster gar keinen Kontakt aufnehmen können, was ja wirklich auch irgendwie perfide, aber auch nachvollziehbar ist. Aber da sind wir eben dann, bis man oben in diesen leeren Trakt, der bis heute, also es gab da wohl jugendliche Straftäter, die da untergebracht waren, die dann gesagt haben, hier wollen sie nicht sein, hier spukt der Geist von Bader.
Ja.
Und dann, also man weiß gar nicht, also es klingt jetzt so anekdotisch und es soll auch gar nicht witzig sein, aber es war irgendwie so, dass sie das immer da oben auch so freigelassen haben. Und auch dieser Hof oben auf dem Dach, da wo man, also diese im Freien
wo praktisch, die halt Tischtennis.
Genau, spielen die, ja, Tischtennis, auch das gibt es noch so.
Ja.
Und wir waren dann den ganzen Tag von morgens 8 bis abends 8 da, oder früher, wir durften gar nicht so lange drehen, aber da oben eingeschlossen. Unser Aufenthaltsraum war auch so eine Einzelzelle. Dann geht so eine schwere Metalltür hinter einem zu. Man hat so eine Pritsche und so ein Metallklo. Und dann steht man wirklich an diesem Fenstergitter und guckt raus.
Das macht auch sich, was, oder? Ich meine, das ist so,
ja, das ist eigentlich, man muss sagen, dass das ist ein großes Glück gewesen, laut Niki Stein da zu drehen. Und für uns war es wie ein sechster großer Hauptdarsteller.
Also, ja.
Und man merkt auch, viele dieser Szenen sind in ganz langen Plansequenzen gefilmt. Das hat Arthur Ahrweiler als Kameramann zusammen mit Niki Stein entwickelt. Und dadurch stellt sich aber auch so was ganz Beklemmendes her, weil man nicht rauskommt und die Kamera wirklich so schwenkt von einem zum anderen und die Atmosphäre zwischen diesen Herrschaften ist wirklich auch, also gespannt und sehr krass. Also Raspe hält sich da relativ raus, gespielt von Raphael Stachowiak, auch ein ganz toller Kollege.
Die anderen, Lilith Stangenberg.
Lilith Stangenberg als Enslin, Henning Flüßloh als Bader, war ja mit Tatjana Nekrasow, die Ulrike Meinhof spielt, ja auch schon bei dir, ne?
Ach so, nee, nicht bei mir, aber wahrscheinlich waren sie schon mal hier.
Ja, genau. Am Donnerstag, glaube ich.
Ja. Genau. Ja, toll. Ach genau, die waren letzte Woche hier.
Entschuldigung.
Genau. Nee. Ist ja richtig. Wir setzen das quasi fort, das Gespräch, aus einer anderen Perspektive. Also es ist ein wirklich sehr beeindruckender Film. Läuft in einer halben Stunde. Und Sie, die Sie uns zuhören, bitte schalten Sie nicht ab. Sie können danach in der Mediathek immer noch gucken. Zumal...
So war das nicht besprochen, meine Liebe.
Aber was war das besprochen, dass du jetzt noch ein bisschen hier bleibst und wir noch über andere Sachen reden?
Sehr gerne.
Und bei uns ist nach wie vor der Schauspieler Moritz Fürmann zu sehen im Dokudrama Stammheim, Zeit des Terrors. Wie gesagt, heute Abend im linearen Fernsehen, aber sehr lange verfügbar in der ARD-Mediathek. Und wenn du schon mal hier bist, da reden wir doch noch über andere Dinge. Also zum Beispiel, wie das eigentlich mit dir losging, mit der Schauspielerei und so und in deinem Leben. Weil da gab es ja mal, glaube ich, auch einen anderen Plan, oder?
Ja, ich habe 2 Jahre Jura studiert in Passau, weil ich dachte, mit Jura kann ich dann später mal alles machen, mal gucken, wo es mich hintreibt. Was aber letztlich, glaube ich, eine zu schwache Motivation ist, die Leiden eines Jurastudiums durchzuziehen. Und als ich merkte, da liegen jetzt 6 Jahre Prozessvorschriften und Strafprozessordnungen vor mir, bekam ich einen Befehl aus dem Weltraum. So würden wir, glaube ich, in der heutigen Sendung das bezeichnen. Und ich und dann sagte ein Freund von mir, sag mal, du hast doch die ganze Zeit hier auch Studententheater gemacht, probier das doch. Und dann traf ich mich mit ihm in der Mensa. Wir sprachen über Gott und die Welt und probten auch ein bisschen so Vorsprechrollen, den Cyrano de Bergerac und noch Top Docs. Und dann spielte ich das und dann gibt's so eine Vorsprechreise. Man kann dann zu verschiedenen Terminen irgendwo in Deutschland immer vorsprechen und da war es halt Leipzig.
Ja.
Dann fuhr ich nach Leipzig und spielte diese 2 Sachen vor und dann wurde ich zur 2. Runde gebeten. Da sollte ich dann Top Docs, Diener zweier Herren, nur noch ein französisches Stück vorsprechen. Und dann war ich ganz froh und bin raus und bin dann wieder rein und sagte, aber was ist denn mit dem Cyrano? Und dann sagte der Professor, den sehen wir hoffentlich nie wieder. Und dann bekam ich irgendwie mit, also das große Glück, irgendwann den Anruf, dass ich da dabei bin und war dann in, das war dann wirklich dieser Befehl aus dem Weltraum und dann habe ich seitdem mich mit Schauspielerei beschäftigt und es macht mich weiterhin sehr glücklich.
Ah ja.
Toi, toi, toi.
Ja, ein Glück. Ich meine, das. Und aber vor deinem Jurastudium, also du hast dann Theater gespielt dort an der Uni in Passau und so und einfach aus Zeitvertreib, also weil irgendwie.
Genau, als Student hat man ja wahnsinnig viel Zeit und die habe ich dann damit
verbracht. Gerade im Jurastudium, ne?
Genau. Nee, English Drama Group hieß das und das war wirklich toll. Und ich hatte aber einen sehr kunstbegeisterten Vater, der mich schon sehr jung, mit 5 Jahren, mit ins Staatstheater nahm und da gab es einen Mann aus San Francisco, der einen Soloabend Der Sturm hatte und es war in gewisser Weise wirklich ein Soloabend, weil er auf der Bühne war und im Opernhaus in Kassel saßen 5 Leute, also außer meines Vaters und mir noch 3 weitere und dann hat er gesagt, das würde ihn jetzt wahnsinnig enttäuschen, aber er wäre jetzt so weit gekommen, er spielt halt für uns. Und dann hat mein Vater zu meinem 6. Geburtstag dann mit den Eltern meiner Freunde bei uns im Keller mit uns den Sturm aufgeführt. Und dann hat der Vater, der Chemiker war, so ein bisschen Trockeneis ausgeschüttet, damit es dann so Walle-Walle das Meer war. Ich saß, gibt so ein Kinderbild, was ich immer von mir noch vor Augen habe, wo ich als Prospero stinksauer auf so einem Sitz sitze, weil ich eigentlich Ariel, der Luftgeist, sein wollte. Aber also und so hat sich das dann immer fortgezogen. Also ich habe dann in der 1. Klasse war ich dann Peter im Schlaraffenland und habe die 2. Klässler begrüßt und also ja, irgendwie hat es mich nie losgelassen.
Siehst du, also irgendwie war da der Weltraum schon vorher im Spiel und irgendwann gebe ich ihm den Befehl, dann ist es soweit so und dann muss er sein Studium abbrechen und Leipzig. Das war ja, muss ja, ich glaube, wann waren das? 2000 bist du ans Schauspiel Leipzig dann gekommen? Nee, hast du die,
an der Schauspielschule. Das ist aber so gekoppelt mit dem Schauspiel Leipzig, das ganz toll ist.
Ja, genau. Das war ja, ich meine, aus tiefster Westen, ne? Kassel. Tiefster Osten, wie war die Erfahrung?
Na, Kassel war ja Zonenrandgebiet.
Ach so, stimmt, es war ja schon Zonenrandgebiet, nicht tiefster Westen, aber Westen schon.
Westen, ja. So richtig Bundesrepublik Westen. Und dann hatten wir aber in Mansfeld haben wir Familie. Und so. Deshalb sind wir ganz oft zu Ostbesuchen in der Täterei, wie wir damals gesagt haben. Und dann war Leipzig ja auch nicht mehr so weit.
Ja, okay. Und Leipzig ist ja auch nochmal was anderes.
Das stimmt.
Als zum Beispiel, ja.
War sehr weltoffen. Also ich habe es als sehr inspirierende Stadt immer in Erinnerung. Und viele Freunde von mir wohnen da auch. Also deshalb, Leipzig ist immer noch auf dem Kompass geblieben.
Ja. Und bist dann aber nach Potsdam gegangen, ins Hans-Otto-Theater. Da warst du auch lange, glaube ich, im Engagement. Ne?
Fünf Jahre,
genau. Und jetzt jetzt kann man nicht mehr sagen, weil du nicht am Schauspielhaus Düsseldorf engagiert bist, ne? Aber du hast da bis vor ein paar Jahren auch noch gespielt.
Zehn Jahre lang. Und habe dann in der ersten Inszenierung auf der großen Bühne meine Frau kennengelernt.
Anna Schut.
Genau, da waren wir Geschwister.
Genau.
Und während des Premierenapplauses
Ist es passiert.
Dann waren wir waren dann für die Vorstellung immer noch Geschwister, aber seitdem nicht mehr.
Was für eine tolle Geschichte.
Wie unangenehm.
Du hast ja sehr viel Theater gespielt, du hast aber eben dann auch sehr viel gedreht. Und wir sehen, wenn wir dich sehen, immer in so ganz, also sind so unterschiedliche, wenn ich sage facettenreich, stimmt das, weil du, also jetzt eben bist du dieser Vollzugsbeamte in dem Rammstein-Film, wollte ich gerade sagen, Stammheim-Film. Du bist Arzt in der Charité in der vierten Staffel jetzt, in dieser Science-Fiction, also in der näheren Zukunft spielend, 49, glaube ich. Dann spielst du einen Bildhauer für Bernhard Höttger in meinem Kinofilm.
Bobswede war das, ja, das
Bobswede,
war toll.
Genau. Also so unterschiedliche, ich bin Dagobert, einen sehr liebenswerten, gehetzten Ermittler, der einfach diesen Dagobert nicht zu fassen kriegt in dieser fantastischen Serie.
Das ist schön, ja.
Ja, genau, mit Friedrich Mücke. Und also diese unterschiedlichen Figuren, jedes Mal natürlich auch wahrscheinlich auch immer anders die Vorbereitung und das Eingrooven auf so einen Charakter, oder?
Ja.
Gibt es da so bestimmte Dinge, wo du sagst, okay, diese Figur erarbeite ich mir so. Für diese Figur, also außer jetzt natürlich Drehbuch und Text lernen und Recherche bei historischen Figuren, was kommt ja natürlich auch noch dazu. Sind das immer unterschiedliche Routinen, die du hast, je nach oder überhaupt Routinen?
Also ich glaube, ich könnte dir zu jeder Rolle sagen, was ich da gelernt habe. Also das ist, aber es ist nicht so, dass ich mir das konzeptionell so vorgenommen habe. Aber es gab eine Rolle, da habe ich bei Professor Engel, Gott hab ihn selig, in Leipzig habe ich gespielt, den Mortimer, und irgendwann hat er gesagt, stopp, das ist eine Katastrophe, wenn du sagst, ich umarme die ganze Welt, dann machst du so, Moritz. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich habe ja auch so lange Arme, das sieht ganz schrecklich aus, weil die sind, und dann hat er mich so verrissen, dass ich danach eine Wahlrolle gemacht habe, den Kipper Paul Bauch, das ist ein Bauarbeiter, der über dem Tagebau steht, und da habe ich mir so einen riesen Vorsprung über den Zuschauern gebaut, damit ich nur einmal während dieser Rolle so mache. Das hat mich alles gekostet, aber man muss manchmal über so Hürden drüber springen. In Potsdam bei der Theatereröffnung musste ich auf einem Pferd reiten, das war ein Albtraum, und bei der Premiere ist es einfach von der Bühne gerannt und war nicht mehr da. Und dann stand ich vor den Zuschauern und dachte so, oh Gott, was mache ich denn jetzt, das Pferd ist weg. Und bei der Generalprobe hatte man das aber mitgefilmt, und in der Tagesschau wurde dann gezeigt, wie ich auf diesem Pferd reite, und alle Premierenbesucher haben gesagt, stopp, irgendwas haben wir nicht mitgekriegt, was war denn? Du hast doch nicht geritten. Da sag ich, ja, das war leider weg.
Das war das Pferd weg. Ach Mann, wir könnten noch ganz lange reden, aber leider ist die Zeit schon vorbei.
Ja, wir müssen noch reden. Samstag bin ich in Bad Oeynhausen als Ödipus zu sehen mit Hans Löw und Bibi Beglau.
Oh,
ja,
schön.
Ja, das wird ganz schön. Und dann sollte man im Herbst irgendwann
eine Serie gucken.
Ja, Alpha-Männchen.
Alpha-Männchen, das ist nach einer spanischen Sitcom, irgendeine Adaption. Alpha-Männchen, da spielst du einen von vier Alpha-Männchen, ne?
Richtig. Ja.
Auf Netflix.
Männchen. Genau.
Genau. Es war so toll, dass du extra hergekommen bist und
wir
nochmal über Stammheim geredet und über dich. Moritz Fürmann, vielen Dank, dass du bei uns warst.
Danke für die Einladung.